Ja, herzlich willkommen. Es tut gut, wieder einen Podcast aufzunehmen. Und wir haben heute ein Album vor uns. Erstmal natürlich, wer ist da? Ich, Clemens von Arbeitstitel. Und wir haben wieder den Musikproduzenten Daniel dabei.
Hi, hallo.
Genau, und heute geht es um ein Album, was viele Menschen genauso doll im Hip-Hop erwartet haben wie die Rechteverwerter, den Artikel 13. Also sehr, sehr heiß erwartet. Und zwar geht es um Tua von Tua. Hast du irgendwelche Erfahrungen oder so mit Tua? Kennst du ihn woher oder sowas?
Natürlich habe ich was von ihm mitbekommen. Damals mit den Orsons habe ich was von ihm gehört.
Genau, der ist Teil der Band, der Hip-Hop-Band, die Orsons.
Er ist Teil der Orsons gewesen. Da habe ich natürlich damals was von ihm mitbekommen.
Also ist er immer noch, ne? Also
oder ist er immer noch, ja.
Klar, die machen halt nur gerade nichts, aber...
Ja, aber sonst, ehrlich gesagt, verbinde ich jetzt nicht wirklich viel mit Tua für mich persönlich.
Ja, also ich persönlich kannte ihn halt natürlich schon auch von den Orsons so und sein Album von 2009 Grau, das hört man halt immer wieder, dass das wohl ziemlich krass gewesen sein soll zu der Zeit. Da war ich noch nicht so tief im Hip-Hop drin, deswegen, also ich habe das Album schon ein, zweimal gehört, aber jetzt nicht so richtig intensiv. Und das heißt, das hier ist auch der erste, mein erster richtiger Berührungspunkt mit Tua gewesen. Da werden wir jetzt vielleicht einige verhaten, aber hey, seht es so, besser spät als nie, ne? Ja, aufmerksam wurde ich auf das Album direkt durch die erste Single, die auch direkt das Album eröffnet, und zwar ist das Vorstadt. Und deswegen würde ich sagen, weil wir heute ein dezentes Zeitlimit haben, gehen wir direkt in Medias Res in den Song rein. Ja, der ist direkt textlich interessant, aber er ist vor allem auch sehr, sehr musikalisch interessant. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, was du zu diesem Song erstmal zu sagen hast.
Ich finde ihn ein starker Song. Er kam jetzt schon vor 2-3 Monaten raus, oder? Der war früher released.
Ja, ich glaube Ende November ungefähr sogar,
ja, sowas,
schon.
Also ich fand's cool. Ich muss zugeben, als der neue rauskam, habe ich gar nicht so richtig reingehört. Dachte, okay,
30.
So eine,
November, wollte ich nochmal.
Okay, so eine klassische Boom-Bap-Nummer. Und heute habe ich mich hingesetzt und das ganze Ding mal von vorne bis hinten durchgehört und merke, okay, krass, in der Mitte kommt ein großer Bruch und der transportiert den schon sehr modern klingenden Boom-Bap dann in so die ganz neue moderne Trap-Musik rein. Ich finde den B-Teil oder so, diesen Trap-Teil, finde ich sehr stark. Textlich fand ich auch gut, da sagst du ja gleich was zu. Die Akkorde im ersten Teil oder auch im zweiten Teil, sage ich jetzt einfach mal, sind E-Moll, H-Moll. Das Ganze spielt sich erstmal auf 92 BPM ab. Dann habe ich es beim ersten Hören gar nicht so gemerkt, aber beim zweiten Hören ist mir aufgefallen, dass das Tempo sich hinten raus verändert. Am Schluss sind wir nur noch auf 72 BPM. Ja, das waren so musikalisch erstmal die auffälligen Sachen für mich. Ich fand es ziemlich cool gemacht, die Trap-Sache. Fand ich fast noch cooler als die Boom-Bap-Version davor.
Ja, das alles hat nämlich auch einen inhaltlichen Zweck, weil er verschiedene Zeitebenen über die Musik erklärt. Und zwar
genau,
ist Part 1, sagt er ja hier auch am Anfang, Tour für 1998, heißt, wir sind in Part 1 in 1998. Und so klingt er auch, finde ich, weil seine Mikroqualität ist irgendwie ziemlich schäbig, so ein bisschen, klingt wirklich so ein bisschen wie im Kleiderschrank aufgenommen. Und die Mische ist jetzt auch nicht optimal gemacht, wie halt damals Rap so ein bisschen klang, noch ein bisschen in den Kinderschuhen gewesen, hatten noch nicht die riesen Studios und die großen amerikanischen Mischer, die das heute alles machen. Und so klingt dann auch der erste Part. Und in der Hook ist dann auch Afrop mit dabei, Afrop ja auch einer, der in der Zeit relativ groß und aktiv war, ne? Und somit auch passend eingebunden, der einmal in der Hook dann Hochhäuser an einem Feld Vorstadt sagt. Ziemlich kleines Feature, wird auch gar nicht wirklich in den Text erwähnt, ist aber mit drauf. Dann in Part 2 kriegen wir plötzlich so, ja, dann sagt er halt so, es ist 10 Jahre her, also das heißt 2009 ungefähr müsste das gewesen sein, heißt wirklich so um die Zeitraum, wo Grau rauskam. Und da haben wir dann aber auch einen Sound von der Zeit, weil da kommen dann so hochgepitchte Voice-Samples mit rein in den Song, die ja so ein bisschen archetypisch für die Zeit auch so sind und so Dipset-mäßig reingeschoben. Und sein Rap klingt auch ein bisschen anders und seine Mikroqualität ist wieder in Ordnung, weil zu dem Zeitpunkt dann doch irgendwie schon die Studios besser waren, in den Rappern aufgenommen haben. Ja, und dann kommt der dritte Part, der dann in der heutigen Zeit spielt, wo er selber dann in seine Jugend zurückschaut, die er ja in den ersten beiden Parts erklärt hat. Also einmal seine Kindheit, dann seine Jugend und dann sein heutiges Ich, wie es wieder zurückkehrt in die alte Vorstadt, wo er herkommt und er sich selber nicht mehr so richtig wiedererkennt und nicht wusste, was er in der Schulzeit damals gemacht hat. Und dann klingt halt ein Tua so, wie ein Tua heute so klingt. Heißt ein bisschen trappig, ein bisschen mehr Gesang vor allem, musikalischer und alles etwas höher produziert. Und in diesem Teil hat er am Ende auch Bowser mit drin, der auch einmal Hochhäuser an einem Feld Vorstadt sagt. Also ein Artist, der eher für die Neuzeit steht. Und so arbeitet er sich in diesen Jahrzehnten musikalisch ab. Und auch textlich natürlich interessant, dass er im ersten Part so defensiv in seiner Kindheit berichtet und sagt, so damals hatte man halt Angst. So im zweiten Part sagt er dann, hab die Seiten gewechselt, man hatte Ängste vor uns. Du kannst auf die Fresse kriegen ohne Grenze und Grund. Wozu das später führt, hört man dann am Ende so, aber dann hätten die Jungs fast einen umgebracht, die Hälfte von uns im Knast, plötzlich war es dunkel nachts, wo ich dann auch nochmal ein bisschen Recherche betrieben habe und herausgefunden habe, dass er in einem Song namens Krieg die Szene, um die es da geht, wohl beschreibt. Und zwar haben er und ein paar Kollegen mal einen Typen fast in den Tod geprügelt in seiner Jugend und sind dafür, also einer ist dafür 3,5 Jahre ins Gefängnis gegangen, der andere irgendwie 2,5 Jahre und er und der andere Kollege sind, glaube ich, dann auf 2 Jahre Bewährungsstrafe verurteilt worden, also auch ziemlich krass, also der kommt schon aus einem sehr kriminellen Hintergrund, was wir später in einem Song noch hören werden, halt aus einer Vorstadt mit ausländischen Wurzeln und so weiter, das ist alles nicht so einfach gewesen und so klingt der ganze Song dann, auch dieses Interlude von den Ostboys, in der Heimatstadt, auf der Straße, die Polizei kann da gar nichts machen, weil die Antwort kommt mit Kalaschnikow-Schüssen von Gewehrmaschinen und so. Das klingt alles nicht ganz so versöhnlich, leitet aber ganz gut in dieses Album rein, weil dieses Album halt insgesamt auch so ein bisschen die Zeitgeschichte von Tour, wie das Album ja auch heißt, nachvollziehen möchte und eröffnet dieses Album sehr, sehr schön. Genau wie ich diesen Podcast mit diesem Riesenmonolog jetzt. Möchtest du noch was sagen oder habe ich dir die Worte gestohlen?
Nö, aber du hast jetzt viel gesagt. Das war doch alles, jetzt da, ne? Ich fand es jetzt deutlich, was du gesagt hast, dass es so 2 große Teile gibt. Das ist einmal die Vergangenheit und einmal das Hier und Jetzt. Das war cool gemacht mit den beiden unterschiedlichen Stilen. Einmal so Boom Bap, einmal den heutigen Trap reingebracht. Schön dunkel, ne? Ich wusste gar nicht jetzt die Vorgeschichte. Ich fand nämlich die Aufnahme echt ein bisschen dumpf und alles am Anfang. Jetzt verstehe ich natürlich den Grund. Ja. Stimmiger Track.
Fand ich cool gemacht. Ja, absolut. Also allein über diesen Track könnte ich wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge machen.
Auch schon wieder so sehr filmisch. Das werden wir, glaube ich, jetzt öfter sehen am Album. Es ist alles so ein bisschen in so einem mehr so filmischen Kontext. Nicht so ganz klare Songstrukturen, dass so ein Break plötzlich entsteht da drin. Ne, nicht das klassische Schema Refrain, Hook, Refrain, sondern es sind 2 Songs ineinander kombiniert. Also so ein bisschen eine Reise geht da schon los an der Stelle.
Ja, und das ist eine wunderbare Überleitung zum nächsten Track, FFWD, Fast Forward. Also das ist quasi eine Abkürzung für Fast Forward. Und zwar beschreibt Tua den Song selber als eine 250 km/h schnelle Kokain-Ego-Trip-Ostblock-Stroboskop-Tunnelfahrt. Was ja schon ein sehr krasses Bild ist, wo man direkt was vor Augen hat. Und so ein bisschen ähnlich sieht es ja auch in einem Musikvideo von Vorstadt dann teilweise aus, wenn er durch den Tunnel fährt. Und genau so beschreibt er diesen Song und finde ich, passt ganz gut, weil der Song sehr, sehr schnell nach vorne geht und im Endeffekt halt ein sehr, sehr schnelles, direktes Lied ist, was man so auch auf einer Party spielen könnte.
Also wie man sieht, ne, entweder ist er schnell oder langsam, also er ist 80 BPM, würde ich ihn zählen, aber durch diesen Drum and Bass Loop, der immer wieder reinkommt, hat man eigentlich mehr so ein 160 BPM Feeling und dadurch wird er wirklich sehr schnell. Diese Saw-Synths mit Glide fand ich cool, dann kommt hinten auch so eine ganz klassische Off-Hi-Hat am Ende rein. Lustig finde ich, dass es für mich so wie so ein Reggaeton-Beat, das ist so ein klarer Reggaeton-Beat da drin in der Sache. Da kommt doch dieses Sample Fast Forward, irgendwer sagt, das ist das.
Das ist Raf Camora.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das klingt wie ein Vox-Sample von Raf. Der ganze Beat klingt so ein bisschen wie auf Raf Camora gemacht. Wie sagst du immer so schön, hat er dahin referenziert. Akkorde ist ganz spannend, das ist G-Moll, D-Moll, B-Dur, Fis. Fiss ein bisschen schräg, daher kommt ja dann auch, da kommt ja immer so ein Synth-Drop richtig. Da werden wir jetzt auch immer mehr drüber reden. Also es sind sehr viele elektronische Klänge auf dem ganzen Album. Also es ist so ein bisschen kredibiler Techno-Electronic, Experimental Electronic Sound meets Hip-Hop gewesen für mich. Hier ist so ein arabisch klingende Line drin, die ist nicht, glaube ich, nicht wirklich, also sie ist nicht arabisch, aber sie klingt so ein bisschen, sie macht da so Anleihen, so Halbtonschritte. Ist ganz lustig, ist so ein bisschen. Für einen richtigen EDM-Act wird es jetzt ein bisschen albern klingen, aber in dem Kontext ist das halt irgendwie sehr cool, ist auch sehr clubby. Der zweite Verse, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, startet mit sehr coolen elektronischen Sounds. Und diese Drum-and-Bass-Fills geben halt immer wieder dieses schnelle Feeling, weil grundsätzlich ist er erstmal auf 80 BPM und dann kommt da immer dieses schnelle Feeling rein.
Das würde ich genauso unterschreiben. Vom Sound her finde ich den auf jeden Fall echt stimmig in sich auf jeden Fall. und auch modern, aber halt auch nicht so modern, dass er jetzt wirklich nur heute funktioniert hätte. Tua selber sagt, er hätte so auch auf grau sein können, der Track. Und wenn man sich grau dann retrospektiv anhört, sagt man so, ja, das könnte sogar passen. Ich finde textlich sehr, sehr interessant, wie er in die Szenen einleitet, weil er in den Parts halt zwei Geschichten erzählt quasi, die so ein bisschen seine jugendliche Naivität oder seinen jugendlichen Lifestyle widerspiegeln soll. Und zwar, die erste Szenerie ist, die Szenerie ist auf der Rückbank, Herzschlag, Speed, Korb, Kickdrum, 320 BPM, Körperflüssigkeiten hinter BTM. Heißt, da wird dann die Szene, quasi das Setting eingeführt, auf Drogen, in einem Auto, auf der Rückbank, mit einer Frau. Genau, und es geht so weiter, wie man sich's vorstellen kann. Wird ein bisschen sexuell dann. Und in der zweiten Szene ist dann die Szenerie, ist in der Menschenmenge, EM oder sowas, Fangesänge, meine Jungs in der Nähe, hier in einem Meer aus Chaos, der Typ will es unbedingt und ich gehe auf ihn drauf. So, als wieder Einführung ins Setting, sehr, sehr direkt gemacht und man weiß sofort, wo man sich befindet und ich glaube, darauf spielen auch dann diese Einstiegs-Synths an, die du da so erwähnt hast, die halt auch das Setting so ein bisschen unterstreichen sollen. Und ja, das finde ich von der Storyteller-Sicht her sehr, sehr interessant und wie schnell er da so eine Geschichte wirklich relativ gut vorstellbar und bildlich beschreibt, finde ich persönlich von der Texter-Sicht her sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool umgesetzt, ja. Und der Refrain ist halt, ja, so ein bisschen mehr wie, ich lebe wie auf Vorspulen, wozu sollte ich überlegen, was morgen passiert? Ich lebe lieber kurz und gut auf großem Fuß und mache mir über nichts anderes Sorgen als hier, genau. Und das kann man, glaube ich, dann als Jugendlicher in dem Alter, wo das ist, weil am Anfang spult er es ja auch nochmal durch den ersten Song durch, also durch Vorstadt und kommt dann auf, ist es 10 Jahre her, endet das Ganze dann und dann fängt der Song an und das verortet den Song zeitlich so ein bisschen. Heißt, 2009 war das dann seine Lebensrealität so ungefähr und da finde ich das doch dann einen guten Einstieg in das Album und er selber sagt, das ist halt der Beginn der Reise, auf die einen dieses Album schickt. Genau, und die geht dann weiter mit Ich von Morgen, oder wolltest du noch was sagen?
Ja, ich würde noch was sagen wollen. Interessant finde ich, dass diese beiden ersten Songs komplett geschrieben sind, alleine von Tour, also Johannes Bruns. Produziert ist das ganze Album, kann man schon vorweg sagen, komplett von Tour. Da habe ich keine anderen Credits gefunden außer Tour. Vorstadt und Fast Forward sind die beiden Songs, die auch komplett alleine von ihm geschrieben wurden. Und jetzt können wir zum nächsten Song springen, das ist Ich von Morgen. Und da finde ich die Kooperation eigentlich sehr interessant. Auch das ist wieder produziert von Tour, aber ist zusammen geschrieben mit Vanya Janeva. Ich weiß es nicht genau, wie sie sich ausspricht.
Sie schreibt im Endeffekt, also sie spielt die Geige in dem Song und sie ist auf dem gesamten Album für die Additional Vocals zuständig. Heißt, wenn du eine Frauenstimme auf diesem Album singen hörst, etwas, was Tua ausdrücken möchte oder so, dann singt sie das.
Also ich kann nicht einsehen, wer wie viele Credits bei der GEMA jetzt wirklich kriegt, aber sie steht als Komponist und Urheber einfach mit drin in den Credits.
Ja, ich ob sie da jetzt nur auch nicht genau 5% sagen. Ich weiß
hat oder ob sie 50 hat, das weiß man nicht.
Ja klar, aber hier in Genius steht halt immer alles ziemlich genau dann dabei und sie steht halt bei Additional Vocals und Geige. Also gehe ich mal davon aus, dass sie halt ihn auf der...
Sie ist Geigerin, das macht genau, schon Sinn.
Was die Instrumente angeht, in dem Song unterstützt hat. Also es würde ja auch super Sinn ergeben, wenn du eine Geige drin haben willst, eine Geigerin dazu zu holen. Sie spielt auch noch ein paar anderen Songs.
Würde aber auch super Sinn geben, wenn du einen Gesang schreibst, eine Songwriterin oder eine Sängerin mit dazu
absolut,
zu nehmen. Ne? Also
absolut,
da könnte
ist ja nichts verwerflich.
In vielen, nee, absolut. Wir werden gleich ganz viele Kollaborationen sehen. Tour hat da eigentlich auch schon so im Sinne eines Popkünstlers oder eines normalen Künstlers gearbeitet und ganz viele Co-Writer mit reingeholt. Also es wird jetzt immer mehr. Aber mit Vanya hat er relativ viel zusammen gemacht. Vanya hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe kurz ein bisschen bei ihr nachgeguckt. Also die hat relativ viel gemacht. Also die macht wirklich für sehr, sehr viele Leute Backings und Strings und solche Sachen. Die ist da recht erfolgreich in Berlin unterwegs. Also Elektro und Gesang kommen dazu. Cool fand ich zum Beispiel, also es sind wieder super elektronische Sounds. Es klingt aber sehr warm und sehr druckvoll. Aber elektronisch, was ich so in der letzten Zeit im Hip-Hop eigentlich nicht so viel gehört habe. Lustig finde ich zum Beispiel, dass der zweite Part von ihm immer wieder so runtergepitcht klingt. Da macht er sehr coole so Vocal-Effekte auf seiner Stimme. Der Bass ist cool. Für mich ist das so ein klassischer Deep-House-Bass-Sound, den er da nimmt. Das ist ja, wirklich mehr so aus dem Deep House kenne ich den. Und am Ende switcht er dann auf so einen Reggae Groove. Da wird er dann chillig und langsam. Da macht er auch mal so yeah, yeah, yeah im Hintergrund. Mhm. Da switcht er auf einen coolen Reggae Groove. Es sind Strukturteile, fand ich noch sehr interessant, dass das Intro von den Akkorden anders ist als Strophe und Refrain. Er startet auf H-Moll, H-Moll, G-Dur, E-Moll. Nach dem Intro fängt er aber dann G-Dur, D-Dur, E-Moll, C-Dur. Und im Refrain im zweiten Teil bleibt er dann auf so einem E-Moll hängen und lässt aber darunter immer diesen Bass runterpitchen. Was auch wieder ein Effekt ist, der natürlich in allen Musikrichtungen vorkommt, aber ich besonders im Techno oder im EDM kenne, dass jemand so den Bass so sliden lässt oder runterpitcht. Ja, das wäre erstmal musikalisch das, was ich aufs Erste beim Song gehört habe.
Ja, und ich sage wieder das, was ich bisher immer gesagt habe. Das passt zum Text sehr, sehr gut, weil das ja beides Musikrichtungen sind, auf die man ganz gerne feiern geht. Und genau darum geht der Song nämlich, um das Feiern und vor allem der Drogenkonsum, der damit einhergeht, der meistens am nächsten Morgen bereut wird. Und da geht es dann einfach darum, dass man an dem Abend selber quasi das Ich von morgen schon drauf vorbereitet und sagt so, ey, ich weiß, dass es mir morgen scheiße gehen wird, aber irgendwie habe ich da jetzt keinen Bock drauf, drüber nachzudenken und ich sage einfach, es passt, es geht mir gut, wie er sau oft in dem Song sagt und das ist es jetzt irgendwie wert. So, und das ist so ungefähr der gesamte Inhalt des Songs. Also ein relativ typisches Ding, was viele Musiker schon gemacht haben, nur er setzt es halt irgendwie sehr, sehr poetisch und lyrisch um. Ein bisschen verkopft natürlich auch, was auf dem gesamten Album auch der Fall ist. Und beschreibt dann beispielsweise, oh, die ganze Welt ist aus Seide und Licht. Das ist halt einfach so ein Bild, so wenn jetzt ein, ein Casey Rebell oder ein, vielleicht auch ein Raf Camora wird jetzt wahrscheinlich hingehen und sagen so, ey, ich bin blau. Und er sagt halt, die ganze Welt ist aus Seide und Licht. Und das macht ihn halt auch so ein bisschen aus auf dem gesamten Album, dass er irgendwie nichts direkt sagen kann, sondern halt fast immer alles irgendwo verklausuliert und irgendwo nochmal dreimal drüber nachdenkt und alles so verstrickt, weswegen dieses Album wahrscheinlich für die breite Masse etwas anstrengend sein könnte an einigen Stellen. Auch dieser Song, wie du sagst, ist es halt super untypisch für einen Hip-Hop so an einen Beat ranzugehen oder an den Song ranzugehen und eigentlich nur zu singen da drauf. Ja, und so ist dieses ganze Album aufgebaut, so ein bisschen genreübergreifend und genau, das finde ich halt irgendwie sehr, sehr spannend und sehr, sehr neu.
Ja, er traut sich da in meinen Augen wirklich was und schlägt auch eine ganz eigene Richtung auf. Also er greift zwar jetzt so ein Reggaeton-Groove auf, aber verändert den natürlich. Also als erstes fällt mir auf, er macht in meinen Augen gar nicht so klassische Songs mit der klassischen Struktur, Strophe, Refrain, Strophe. Die sind zwar da, diese Strukturen, und es ist jetzt auch nicht so krass, dass sie nicht zu finden wären, aber er durchbricht die immer wieder. Er macht so Akkordwechsel. Also das ist schon so ein bisschen Avantgarde gedacht. Da will jemand auffallen, macht aber immer wieder super poppige Melodien und super tolle Melodien dazwischen. Und alles ist auch immer sehr warm, sehr druckvoll, jetzt gerade bei Ich von Morgen, so dass das die ganze Nummer schiebt und ist einfach eine sehr schöne Story und das ist irgendwie so ein, ja, das ist kein Rap-Album mehr ab hier, habe ich mir gedacht. Das ist zwar natürlich immer Rap und das ist auch sehr guter Rap, der die ganze Zeit passiert, aber irgendwie ist es so ein, ja, ist es Pop, avantgardistischer Pop, Rap, irgendwas, es ist so, er macht da was Eigenes.
Crossover, absolut, Crossover-Album, was genreübergreifend einfach alles mit reinnimmt, was der Song gerade benötigt, wie er selber auch immer wieder sagt, dass er sich da irgendwie keinen Grenzen hingeben will, sondern einfach sagt so, ey, dieser Song braucht jetzt den Sound, dann nehme ich den einfach und denke mir nicht irgendwie, was wird mein kredibiler Straßenkollege dazu sagen. Und das ist eine Attitüde, die ich sehr lobenswert finde und wo ich hoffe, dass öfters mal Künstler einfach daran sich ein Beispiel nehmen. So, und genauso führt er das nämlich auch weiter auf dem nächsten Song Bruder 2. Bruder 2, fragen sich jetzt vielleicht einige, hä, warum Bruder 2? Ja, weil auf...
Warum Bruder 2?
Weil auf Grau Bruder 1 drauf ist. Ah. Wo es um die gleiche Person geht, das ist nämlich nicht sein echter Bruder, sondern ein sehr, sehr guter Freund. Man sagt ja manchmal so, ey, du bist so ein guter Freund von mir, du bist wie mein Bruder quasi. Und das ist halt so einer von ihm, den er aus der Jugend schon kannte und der aber irgendwie die Kurve nicht gekriegt hat, aus der Kriminalität rauszukommen. Und auf Bruder von dem Album Grau, da ist der gesamte Song so, er ist halt wie ein Arschtritt so. Er versucht einfach den Kollegen quasi, er appelliert an ihn und sagt, lass die Scheiße, das wird dich auf den falschen Weg bringen. Und jetzt, 10 Jahre später, ist auf Bruder 2, wird dann quasi die aktuelle Lage beschrieben. Und man merkt so, dass der Bruder hat sich nicht geändert. Er sitzt immer noch im Knast und er wird da, wie man am Ende erfährt, auch wahrscheinlich nie rauskommen, weil er ja dann abgeschoben wird. Was auch echt, wenn man das erste Mal hört, so ein ziemlicher harter Bruch ist. Wenn ich jetzt jemanden gespoilert habe, dann tut es mir leid. Hört euch die Alben am besten immer an, bevor wir darüber reden. Das wäre halt sonst ein bisschen schwachsinnig. Und genau, das Ganze ist auf einem Drum-and-Bass-Beat, würde ich sagen. So in die Richtung gehend, von der Musik her. Der dann am Ende durch Streicher aufgebrochen wird. Und da würde mich mal interessieren, was die Akkorde davon sind.
Ja, also es ist so Trip-Hop Drum-and-Bass-Style. Ne? Es sind 160 BPM. Das ist auch so ein klassisches Drum-and-Bass-Tempo, würde ich sagen. Also es ist schon super melancholisch gemacht, super gut. Das ist ein krasser Switch zwischen Refrain und Strophen. Es ist super orchestral angelegt, vor allem ganz am Ende, der dritte Verse ist es, glaube ich, ne?
Wo dann die Geigen reinkommen, ja, und dass der Beat komplett aufhört quasi und man komplett was anderes hat.
Es ist zusammen wieder mit Vanya zusammen geschrieben, das ganze Ding. Also richtig gut gemacht, was da hinten passiert dann, ne? Mit diesen ganzen Streicher, so ein ganzes Streicher-Arrangement hinten gezaubert, super gut. Auch hier wieder eine tolle Kombination von elektronischem Sound und organischen Klängen. Also es ist wieder so ein Mix aus total organischen Sounds mit Streichern, super viel echte Instrumente, die auch so sehr echt klingen, aber auch wieder sehr viel elektronische Sounds. Die Akkorde, wo du gerade nachgefragt hast, sind im Hook, ist es G-Moll, B-Dur, F-Dur und G-Moll, D-Moll, F-Dur. Der Unterschied ist bei B-Dur und D-Moll jetzt nicht so groß, da ist nämlich genau nur ein Ton anders zwischen den beiden Akkorden, aber es gibt so eine leichte Variation. Bei den Strophen bleibt es vom Gefühl erstmal komplett hängen auf G-Moll. Manchmal passiert im Bass noch ein D. Und ab dem Pre-Chorus gibt es dann G-Moll, D-Moll. Super cooles Vocal-Sample ist da. Wir haben auf dich gewartet oder irgendwas, singt sie. Das wird ja dann wahrscheinlich auch wieder Vanya sein, die das gesungen hat. Super gut gesungen. Was mir auffällt ist, jetzt muss ich schon ein bisschen spoilern. Wir hatten Ich von Morgen, Bruder 2. Und jetzt gleich kommen wir zu Wem mache ich was vor? Und wenn du mal drauf achtest, sind bei allen Tracks immer lange Auftakte. Hallo, ich von morgen. Da geht's erst auf morgen der Job los. Mhm. Bruder, wenn du heimkommst, dann geht's auf heimkommst los. Und wem mach ich was vor? Auf, ja. So. Also ganz lustig. Ich habe das Gefühl irgendwie, ich weiß nicht, die beiden haben zusammengeschrieben irgendwie. Das ist so ein bisschen, da haben sie so ein Stilmittel. Das ist bei Drake, der hatte auch irgendeinen einen Song. In einem Song hat er auch so einen langen Auftakt zum Refrain. Oder was, Post Malone? Ich glaube, da ist auch bei Rockstar ist auch so ein langer Auftakt. Ist ja auch egal.
Ja, das ist dann dieses und dann geht's los.
Da geht's, das ist super lang an der Stelle, ja. Ne?
Arvin Khan and Hoes and fucking bitches, man, I'm feel like just like a rockstar, irgendwie so,
genau.
Sagt er dann.
Und
dann bei Rockstar.
Hier ist es jetzt nicht so krass wie bei dem Song, aber bei den drei Songs ist jeweils ein sehr langer Auftakt. Fand ich lustig. Die beiden haben da irgend so ein Key für sich gefunden, die Refrains zu schreiben.
Jetzt habe ich's. I've been fucking hoes and popping pillies, Männer, Filchester, Rockstar, sowas. So, wollen wir auch schön bei den Fakten bleiben hier. Genau, und textlich fand ich sehr interessant. Es ist ja eigentlich ein recht deeper, trauriger Song, aber dann halt so ein schnelles Drum-and-Bass-Ding darunter, was im ersten Moment wahrscheinlich nicht offensichtlich passt. Allerdings ist ja die Hook so immer dieses Feiern wir drei Tage durch. Und dieses Drum-and-Bass verbinde ich halt auch so ein bisschen mit so einer Berliner Party-Szene, wo die Leute dann halt alle irgendwie so drei Tage auf
Berlin, ne?
Speed rumrennen und oder was nimmt man, wenn man drei Tage wach bleiben will?
Oh, das ist wahrscheinlich, also habe ich gehört, keine schlechte Idee, dann sowas zu nehmen, wenn man so lange wach bleiben will.
Genau, habe ich auch gehört, irgendwie in der Apothekenumschau habe ich das, glaube ich, gelesen. Und da hat der, und deswegen passt das halt ganz gut, aber außerdem ist es halt auch ein bisschen dieses Stressige die ganze Zeit so, wo er rappt ja auch ziemlich aggressiv und schnell in den Parts, weil er halt auch viel zu erzählen hat in dem Moment, wo er dann immer wieder seine Hoffnung, die er hat, irgendwie so, er weiß, er ist gerade draußen, versucht ihn zu erreichen, ruft an den Bruder an und dann, ich rufe deinen Bruder an, vielleicht weiß der, was du machst, so lange gewartet, dass du kommst, kommt dann dieser Gesang rein und dann, und er sagt, du bist wieder in U-Haft, wo er dann auch so mega enttäuscht klingt und dann geht wieder die Hook los und dann so, wir hoffen, dass du wiederkommst und Part 2 kommt und dann am Ende kriegt er einen Brief von ihm und in dem Brief steht dann so, yo, ich komm wieder rein, das ist am Ende von Part 3, glaube ich, genau, also ich bin noch ein Jahr weiter drin und ja, alles scheiße, was er so baut, ne, und Er sagt ja auch selber dann später, du warst kaum in Freiheit, als es wieder reinging. Schuld bist du allein, weil dich keiner zu dem Scheiß zwingt, außer dieser Lifestyle, das war immer dein Ding. Und ja, genau, das er klagt ihn halt immer wieder ein bisschen an, aber er sagt halt auch, ey, du bist einer meiner besten Kollegen, so, ich würde dir natürlich auch irgendwo alles verzeihen und ich hoffe einfach, dass du immer noch irgendwie die Kurve kriegst. Aber der Kollege kriegt sie nicht und am Ende kommen dann die Streicher und kündigen unheilvoll das Ende dieser
super
Story
dramatisch.
Aus. Das ist, da kriegt man dann schon ein Kloß im Hals, ist aber halt man denkt sich
Reise,
halt auch
ne?
irgendwo, ja, und das ist halt auch schwierig, weil man dann am Ende da steht so, natürlich ist ein guter Kollege weg so, auf der anderen Seite ist er halt trotzdem sehr, sehr straffällig geworden hier.
So verantwortlich für sein eigenes Schicksal halt.
Und
ne?
absolut, aber es ist ja halt trotzdem eine harte Story und dann, ja, das lässt einen so ein bisschen ratlos zurück. Und,
so ein bisschen Brechtsches Theater. Ja? Man
genau.
weiß nicht ganz genau, ob man ihn lieben oder nicht lieben soll. Ja.
Richtig, richtig. Und Tua selber hat gesagt, das ist so ein bisschen der Arschkick aus seiner Jugend heraus, weil wir uns in diesem Album jetzt der zweiten Phase widmen. Dieses Album ist nämlich in drei Phasen aufgeteilt. Und zwar waren die jeweils vier Songs haben. Und zwar war das jetzt gerade die Grau-Phase, also die Zeit von Grau so ein bisschen und seine Jugendphase und seine junge, rebellische Zeit so ein bisschen zusammengefasst. Und jetzt kommen wir in die nächste Phase. Und nach der Phase frage ich dich mal, das habe ich jetzt eiskalt aus dem Podcast von der Backspin geklaut, die auch über dieses Album sehr, sehr schön geredet haben, könnt ihr euch mal anhören, welche Farbe die für dich haben wird, weil die sind, kann man in Farben aufteilen. Und diese Phase startet dann mit Wem mache ich was vor? Dem wohl poppigsten Song auf diesem Album, auch mit Abstand am meisten geklickt bei Spotify und YouTube. Was ich auch verstehen kann, weil der Song halt wirklich sehr poppig ist und er selber hat auch gesagt, er würde gerne mehr so Sachen machen, um halt mehr Leute zu erreichen mit seiner Musik auch. Aber bei ihm würde es dann halt am Ende immer irgendwie ein bisschen verkopfter und dann funktioniert es halt nicht mehr. Aber hier ist es ihm, glaube ich, ziemlich gut gelungen, einen schönen poppigen Song zu machen, der auch so im Radio in die Hot Rotation gehört, meiner Meinung nach.
Ja, hatte absolut eine aktuelle Tracklänge auch. Mit 2,56 ist er ganz modern vorne weg mit der Tracklänge. Auch hier wieder dieses Crossover zwischen Uptempo. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass, ja, das ist wirklich so ein bisschen Album Deep Techno meets Rap Music. Das ist echt total interessant. Das ist so ein kompletter Berliner Sound. Der Rap ist irgendwie auch ein bisschen Berlin oder so. Das kann ich jetzt nicht so einordnen. Der ist aber cool. Das ist wirklich guter Deutschrap. Sehr, sehr hochwertig auch einfach. Aber der Sound ist wirklich so durchziehend experimentell, elektronisch, dreckig. Und das ist schon einfach Berlin für mich. Und das finde ich eigentlich jetzt echt total interessant, dass so manche Sachen könnte man sich auch auf dem Contour-Release vorstellen, wenn jetzt nicht der verkopfte Rap immer da wäre, sondern man müsste eigentlich dann immer nur seine Hook rausschneiden.
Ja, diese Lyrics sind super nervig, ey.
Naja, die sind vielleicht ein bisschen anstrengend für den Dancefloor hin und wieder. Aber grundsätzlich kann ich mir das echt gut vorstellen, dass das abends irgendwo auch in einem gewissen Club funktioniert. Super Sachen. Der ist sehr uptempo, der Song, Wem mache ich was vor? Der ist vor allem wieder written zusammen mit Vanya. Mhm. 123 BPM.
Sie singt auch die Hook am Ende, also ja, dass wir also, wieder werden.
Das also ist alles sie, das sind dann, wirklich ja, sehr gute Vocals auf dem
genau,
Album.
Genau, sie singt die alle, die
super,
Vocals. Das
echt,
ist Wahnsinn, also die
richtig
sind
gut
wirklich
gemacht.
On point.
Ja, super.
Stört auch überhaupt nicht, das ist wirklich krass.
Geht mit so einer Four-on-the-Floor-Kick los, startet sehr abtempo, dann kommt auch noch so eine richtig plakative Off-Hi-Hat dazu, ne? Ja, total Techno eigentlich, ne? Total Dance-Music. Um dann aber im Half, also dann im Refrain switchen sie aber plötzlich auf Halftime.
Und im Refrain kommen auch so ganz leichte Dubstep-Elemente, würde ich sagen, noch mit rein. Womit er auch früher schon öfters mal experimentiert hatte. Ja, es ist ein sehr, sehr geiler Sound, finde ich, persönlich. Also ich finde den wirklich ausgewogen. Interessanterweise, der Track hat mich, als ich ihn das erste Mal als Single-Auskopplung gehört habe, nicht direkt gekriegt. Ich musste ihn schon so 4-5 Mal hören, bis ich irgendwie dann plötzlich drin war. Ich weiß nicht, was mich damals am Anfang so gestört hat.
Das ist bestimmt die Akkordfolge.
Es ist wahrscheinlich einfach, ja.
Das ist die Akkordfolge. Es ist C-Moll, A-Dur, B-Dur und am Schluss ein F-Moll. Und das ist schon ziemlich schön. Also ich muss auch immer sagen, am Klavier, wenn ich Klavier spiele, ist C-Moll immer meine absolute Lieblingstonart zum Spielen. Die eignet sich eigentlich jetzt nicht so geil, um einen fetten Drop zu bauen oder sowas, weil C-Moll entweder einfach zu hoch, die Kick dann ne, wenn du da einen Bass nimmst, ist der entweder zu hoch oder ein bisschen zu tief. So, ich würde sagen, beim Dance-Musik, da hat er auch viele Tracks in G hier drauf oder in E, ist so zwischen E und A die perfekte Zone für einen Drop-Key. Ich sage mal, langsam Hip-Hop-Nummern kannst du auch mal aufs Cis-D runtergehen, aktuell so Middle Child und sowas, die sind, glaube ich, sogar teilweise auf einem Haar, aber das ist schon echt brutal tief.
Was wahrscheinlich einfach, um die Kick noch tiefer zu ziehen.
Ja, das ist schon super tief. Das kannst du eigentlich auf normalen Anlagen hörst du ja gar nicht.
Also ich habe das Gefühl, Middle Child hörst du wenn du das auf dem Handy Lautsprecher anmachst, hörst du das Lied nicht mehr.
Ja, ja.
Hörst das ganze Lied nicht mehr.
Ja, also.
Aber dafür klingt sie halt hier im Studio umso schöner.
Ja, hier klingt es wirklich sehr fett. Da ist der Bass ultra tief beim Middle Child. Also, der darf das wohl. Aber unabhängig von Middle Child ist das hier in C-Moll.
Aber also, auch ein schöner Song, den man durchaus mal erwähnen kann.
Den müssten wir durchaus auch mal hier besprechen. C-Moll, A-Dur, B-Dur, F-Moll. Super schöne Kombination. Definitiv super poppig. Ja, und was ich eben schon gesagt hatte, ist, dass ich interessant finde, dass auch hier wieder ein langer Gesangsauftakt ist. Also da haben sie so ein Schema gefunden. Super gut. Ist eine sehr Abtempo-Pop-Nummer für mich.
Ja, genau. Auch später, wenn sie singt, so dass wir wieder, ist ja auch der Auftakt wieder mit drin. Und da wären wir auch schon bei meinen Lieblingssongzeilen aus dem Track. Und zwar, wenn sie singt, so dass wir wieder werden, was wir nie waren. Was halt so ein bisschen das beschreibt. Aber ich habe noch gar nicht gesagt, worum es in diesem Song überhaupt geht. Hast du die Thematik vielleicht? Vielleicht drehe ich den Spieß mal um. Hast du die Thematik rausarbeiten können?
Oh, ich habe da gar nicht so richtig zugehört. Ich habe da so mehr so auf das Gesamtprodukt mich eingelassen. Wem mache ich was vor?
Also gut,
ich kann mich nicht dran erinnern.
Der Song geht darüber, über etwas hinwegzukommen. Also hier in dem Fall wahrscheinlich eine Beziehung. Das klingt an einigen Stecken.
Bist du wieder? Wann bin ich drüber hinweg? Doch, ich erinnere mich.
Ja,
jetzt
genau.
Wieder.
Wem mache ich was vor? Ich bin so weit weg von drüber, weg von wegen, weg von dir. Ich brauche dich noch. Das klingt
ja,
an einigen Stellen
so ein
bisschen.
Auch die Themen. Das ist halt immer geil, dass ein Rapper wieder so über Themen spricht, die
persönlich,
halt,
ganz persönlich.
Ja, die sind persönlich, aber die interessieren mich auch mehr als irgendwelche scheiß Gucci-Sandalen
genau,
oder
genau.
sowas.
Genau, genau. Jeder kann damit sich assoziieren. So selbst wenn jetzt deine letzte Trennung lange her ist und du lange in einer fröhlichen Beziehung bist, irgendwas gibst du ja immer auf und irgendwas verlierst du ja trotzdem und machst dann, oder hast es in deinem Leben zumindest schon mal erlebt, dass du dann den Leuten halt immer sagst, nee, passt, das war sowieso besser, wie es so ist und in dir selber frisst es allerdings noch an dir. So, was viele Leute halt erkennen, das passt halt auch perfekt auf, keine Ahnung, Trennung der Eltern beispielsweise oder Verlust eines Menschen oder Verlust eines Freundes, was weiß ich, so in die Richtung. Das ist ja alles Sachen, die wirklich an einem bohren können im Inneren, aber man versucht nach außen den starken Mann zu mimen und zu sagen, na, komm, das passt schon, das war jetzt, da hat sie halt auseinandergelebt, was weiß ich. Aber am Ende frisst es einen dann doch innerlich mehr auf, als man denkt und ich finde, das ist in diesem Song wahnsinnig gut beschrieben worden und der hat ziemlich gute Worte darüber gefunden. Dass wir wieder werden, was wir nie waren, dass man so ein perfektes Bild quasi auch dann im Nachhinein davon in seinem Kopf aufbaut und hofft, dass er dann wieder etwas wird, was aber eine Idealvorstellung ist, was auch nie der Fall war. Und man vergisst alles Negative. Und das finde ich sehr, sehr schön formuliert einfach.
Ja, also es ist wirklich cool und es sind halt auch einfach mal wieder so frische Themen. Da ist jemand, der muss nicht cool sein, ist einfach mein Haupteindruck. Der bemüht sich, also der ist super cool und findet tolle Worte die ganze Zeit, aber er muss sich nicht hinstellen und sagen, ich bin der Geilste und er redet auch zum Glück mal nicht über irgendwelche Statussachen, sondern er redet über Gefühle. Und das ist ja selten, oder?
Ja, auch, er macht sich auch angreifbar damit so ein bisschen, weißt du, mit diesem, wem mache ich was vor?
Ja, und, absolut.
Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist, der Song endet ja auch ohne Conclusio. Das hast du ja auch heutzutage sehr, sehr selten, dass ein Song einfach so endet, weil meistens läuft dann der Beat noch langsam aus und alles ist happy und bei ihm endet der Song einfach, der ganze Beat ist quasi fast weg und er sagt einfach nur noch, wem mache ich was vor? Und dann ist der Song zu Ende.
Er ist
und
auch lässt ganz den, nackt ohne Effekte am Ende.
Genau,
ne?
Und lässt den Zuschauer dann einfach da stehen und er denkt sich so, ja, gut, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? Nee, wem mache ich was vor? So, da brauche ich mir nichts vorzumachen, es ist scheiße. Und da muss man ja irgendwie damit klarkommen und am besten natürlich damit Leuten drüber reden.
Genau, das ist das Geile an ihm und genau das ist wahrscheinlich auch sein Problem, ganz nach oben vorzuschussen, obwohl jetzt mit Platz 6 ist ja schon riesengroß in Deutschland, muss man einfach sagen, einfach mal so auf Platz 6 gehen, wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen. Heute denkt man sich, okay, nicht auf die 1 gegangen mit einem Rap-Album. Aber nein, also Platz 6 ist ja schon unglaublich gut. Aber er ist einfach immer so ein Schuss zu verkopft, dass man sich denkt, ach, das ist aber ein locker leichtes Tanzlied, was ich im Radio nebenbei gerne hören will. Es ist immer so, boah, ich muss jetzt schon zuhören und nachdenken und es ist nicht so aalglatt, dass ich einfach den Kopf ausschalten kann und, weiß ich nicht, dabei Auto fahre und noch eine SMS schreibe. Mhm. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich telefoniere nur beim Auto.
Nein, ich gucke nur Filme. Harry Potter am liebsten. Oh, das war eine böse Anspielung auf den einen Tesla-Fahrer. Der da, mit dem Autopilot.
Ja, der hat Harry Potter geguckt, als er in den LKW oder was
das
rein ist.
Das war unwissentlich, ja. Bevor mir jetzt jemand das vorwirft, ne, also ich weiß, dass makaber war. Egal, aber trotzdem, wer so doof ist und einen Film beim Autofahren guckt, da hält sich dann mein Mitleid leider auch in Grenzen.
Ja, obwohl, das ist doch ein selbstfahrendes Auto.
Stimmt, es hat ja einen Autopilot.
Ja, oder das ist doch der Sinn von selbstfahrenden Autos.
Ja,
wenn genau, wir demnächst hier überall selbstfahrende Autos haben, würde ich auch gerne Harry Potter gucken und nicht.
Das ist der Punkt, wenn wir alle haben. Aber wir sind hier nicht beim Technik-Wissenschaft-Zukunfts-Podcast, sondern wir sind hier beim Musik-Podcast und bleiben jetzt wie der Schuster mal bei seinen Leisten.
Wo du gerade Gloria sagst.
Genau, Gloria in Excelsis Deo. Da sind wir beim nächsten Track. So, und zwar ist das Gloria. Der Song kommt in der Mitte des Albums und zwar sicherlich nicht, nicht zufällig, sondern der ist schon relativ bewusst da platziert. Dauert 7 Minuten. Also fast 7 Minuten, das sind 6 Minuten 57, glaube ich, oder sowas. Wie viel? 6 Minuten 55 sind es, genau. Und ist auf der 6 platziert, also genau in der Mitte des Albums. Und ich glaube, dass das so ein Song ist, wo sich wirklich dann die Spreu vom Weizen trennt. Also wo jetzt bisher alles noch relativ gut zu hören war und irgendwie der Zuhörer nicht vor die allergrößten Proben gestellt wurde. Natürlich textlich teilweise schon, aber es war alles noch so auf dem erträglichen Level. Kommt jetzt Gloria und ich glaube, der fickt schon ordentlich in die Hörgewohnheiten rein, die Menschen sonst so haben.
Ja und nein, finde ich. Ja, er ist etwas schräg. Also er ist mit 120 BPM auch wieder Richtung Abtempo. Er ist komplett in E-Moll. Aber das merkt man am Anfang gar nicht, weil es durch so einen Halbtonschritt sehr schräg klingt. Der Bass macht die ganze Zeit H, C, H, C. Das ist ein Halbtonschritt. Die Strophe ist in H-Moll. Da kann man einfach ein H-Moll zu spielen. Und es ist so ein angedeuteter Reggaeton. Das ist so ein bisschen, ja, was die Afro-Trap-Leute auch machen. Das ist so ein halber Reggaeton, ne? Die ersten zwei sind badam, badam und dann kommt eine gerade Snare drauf.
Wechselt dann, glaube ich, aber später in einen kompletten Reggaeton auch rein.
Das kann sein, ja. Also der Reggaeton ist auf jeden Fall die ganze Zeit gefühlt da. Strophe 2 ist dann H-Moll, E-Moll. Und dann geht's komplizierter weiter. Es ist E-Moll, H-Moll, A-Dur, G-Dur, Fis. Und auch hier
über
wieder.
Über 4 Akkorde, krass.
Ja, dabei sind E-Moll, H-Moll sind eintaktig, A und G teilen sich einen Takt und dann kommt Fis hinten. Das Ganze ist ein bisschen schräg gemacht. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, was für ein Fis das da hinten ist. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas mit Fis im Bass. Auch hier ist wieder, ich habe die ganze Zeit die Referenz, ich habe nicht wirklich Referenz gehört, aber im Kopf hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen 808 and Heartbreaks Referenz im Kopf. So ein bisschen die, ich sag's die ganze Zeit immer wieder, aber die Deep Techno Variante von 808 Heartbreaks hatte ich manchmal so das Gefühl. Nicht ganz so übertrieben wie Kani.
Was fehlt, ist das Sample. Es ist einfach, es ist auf diesem Album sind ja keine großen Samples drin, was bei Kanye ja nicht fehlen darf.
Ja, okay, aber er hätte natürlich auch irgendwie seine Streicher noch mehr choppen können oder sowas. Ne? Er hat ja die Samples einfach alle selber gespielt.
Ja, klar. Aber naja, ich verstehe, wo du hin willst. Ich verstehe, wo du herkommst.
Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo hin will, aber es hat mich so ein bisschen
also mit dem
immer
Vergleich
wieder
meine ich.
Diese gesungenen Hooks, dieser Rap, dann die gesungenen Hooks, die auch mal deutlich Autotune haben, dann distorted sind. Also das hat mich so ein bisschen an Kanye erinnert. Dann kommt ein langer zweiter Part, der auch erstmal so auf E-Moll hängen bleibt. Super Vocals wieder. Sehr schöner Drumloop, Synth-Bass. Alles hier wieder sehr elektronisch im zweiten Teil. Bis dann so ein filmischer Part kommt mit weiblichem Gesang. Auch hier wieder super Vocal-Bearbeitung. Klingt alles richtig gut. Super Groove, sehr relaxed. Der Bass groovt super cool. Das ist dieser Halftime-Part, der dann da später kommt. Und am Ende kommt ja auch noch ein ganzer Tempo-Switch. Also die ganze Nummer wird am Schluss schneller. Hört man eigentlich auch fast nie, würde ich sagen. Ist sehr selten, ist auch super nervig zum Editieren. Hast du mal einen Track gebaut, der schneller wird, dann musst du ja dann hinten alles anders schneiden und sowas, musst du eine Tempokurve anlegen. Ist relativ aufwendig, auch in der musikalischen Produktion.
Ja, hatte ich mir auch schon beim Hören gedacht. Der Song ist ja auch so ein bisschen in verschiedene Parts aufgeteilt, würde ich sagen.
Hinten raus haut er natürlich so die Rap-Zitate jetzt raus, die wahrscheinlich demnächst überall geteilt werden. Da wollte ich den Ball rübergeben, weil ich habe mir 2 gemerkt, die ich sehr stark fand. Ich will nicht hoch hinaus, ich will drüber hinweg. Und Vorbild der Vorbilder.
Ja, genau. Originaler Vorbild der Vorbilder, Gloria. Genau, ja, das ist Part 4. Und zwar ist dieser Song aufgeteilt in 3 Abschnitte quasi. Der erste Abschnitt, also im Endeffekt handelt dieser Song von einer toxischen Beziehung. Tour hat eine gewisse Beziehung zu dieser Person Gloria, also er liebt sie, aber irgendwie erwidert sie das nicht zu 100%, so wie er das möchte und schickt manchmal so ein bisschen widersprüchliche Signale und macht ihn dadurch halt irgendwie mehr kaputt, aber sie ist gleichzeitig irgendwo so die Herrin über seine Emotionen und deswegen kommt er auch nicht so richtig von ihr weg, weiß aber, dass er davon weg muss, weil es ihn selber ja kaputt macht. Genau, und das beschreibt er halt am Anfang, sagt er halt so ein bisschen aus, wie jetzt die Gefühlslage für ihn aktuell ist, wie die Beziehung so läuft, wie sie ihn immer wieder so ein bisschen füttert und dann wieder fallen lässt und dann wieder ein bisschen füttert und eigentlich nur alles von ihm fordert. Wo er sagt zum Beispiel, und ich versuche dir zu gefallen, verfluche mich nur deshalb, vertrug es nicht, doch sobald ich dich traf, war alles gut, war es gut mit dem allen. Also sobald er sie dann wieder trifft, ist wieder alle Zweifel, die vorher gesät wurden, weg und alles wieder in Butter und dazwischen wird es dann wieder scheiße. Und wie sie dazu steht, also sie wird in diesem Song, also Gloria wird dann wieder durch diese Vanya verkörpert quasi und mit ihren Vocals dargestellt und sie singt dann in so einer, ja in diesem tiefen Ding, wo dann auch diese Ping-Pong-Drums drin sind, würde ich das mal nennen, diese Drums, die immer vom rechten auf den linken und vom linken auf den rechten Kanal springen, die mich beim ersten Mal hören brutal in ihren Bann gezogen haben, muss ich sagen. Da singt sie immer so ganz, ganz verschoben so, sei mir Nahrung, gib dich preis, leih mir deinen Namen, ich bestimme, wie du heißt. Und beim ersten Mal sagt ihr noch ein bisschen was anderes, aber das ist so ungefähr. Und das spiegelt halt so wieder, wie das ist so, sie will alles von ihm haben, gibt ihm aber dann irgendwie nicht so richtig was zurück und das ist das, was ihn am Ende kaputt macht. Und im zweiten Part, da ist dann der Tiefpunkt von ihm erreicht, in dem zweiten Teil, wo er dann sagt, fliege ein paar Tage runter, zu viele ficken meinen Kopf, hänge in Kiew in Trajeschina, oder wie auch immer man das ausspricht, steine ich mich deswegen nicht, schieße ein paar Mal in die Luft, also um was rauszulassen, so, mir ist alles scheißegal, mit ihr bin ich unsterblich, ohne sie zweite Wahl, wann ist etwas gut genug, wann ist nichts mehr unversucht, sieht es aus wie sieht es wohl die ganze Welt so, oder siehst nur du es so und so weiter, wo er sich dann halt wirklich selber brutal kaputt macht darüber und halt wirklich nicht mehr richtig klarkommt mit seinem Leben. Und am Ende kommt dann, ich bin mehr so auf Fortfahren in einem Sportwagen über Korsika, Überflieger, dicker Orbiter, originaler Vorbild, Vorbild der Vorbilder, Gloria, ich will nicht hoch hinaus, ich will darüber hinweg. Was dann halt beschreibt so, ja, am Ende flieht er quasi vor ihr und am Ende versucht er das dann komplett abzulegen und einfach wirklich drüber hinwegzukommen und sie einfach zu vergessen und rauszustreichen. Ja, was dann halt quasi so seine Konklusion aus dem Ganzen ist, wo er dann aber auch Ende am Meer ist in Korsika.
Was und dann einfach, 6-Minuten-Track ausartet.
Ja, was dann einfach am Ende 7:55 wo er am Ende dann halt auch nur noch ins Mikro spricht und sagt, ich will nicht hoch hinaus, ich will darüber hinweg. Und dann ist er von Gloria losgekommen am Ende.
Auch
und,
wieder co-written bei Vanya.
Genau, sie singt auch da viele Vocals mit rein und macht einen sehr wichtigen Part, weil sie halt eben Gloria verkörpert. Ja, im Endeffekt beschreibt er selber diesen Song als Ego-Trip durch sein Unterbewusstsein und sagt, dieser Song ist für ihn mehr ein Film als ein Lied, was ich so auch unterstreichen kann. Es ist wirklich anstrengend, dem Ganzen zu folgen. Der Beat rastet am Ende nochmal richtig aus und ist richtig cool. Also ich finde ihn wirklich wahnsinnig krass produziert. Und wie gesagt, diese Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Drums, die immer links und rechts hin und her hüpfen, die ziehen einen, also mich persönlich haben sie zumindest wahnsinnig einen Bann gezogen. Und erstaunlicherweise kann ich mir den Song ziemlich gut geben, wo viele halt sagten, so, das ist ein Song, den man sich eigentlich so nicht anhören will. Finde ich denn ziemlich krass, aber ich bin auch ein sehr, sehr weirder Mensch, was das angeht. Genau. Und hast du zum Beispiel gehört in der Hook, wo er dann Gloria, ich werde nie fertig mit dir, und ich hab dich doch ehrlich, hab ich dich nicht ehrlich verdient, sagt. Da gibt's immer im Hintergrund ein Liebe, Hass, Liebe, Hass wird dann da gesagt. Mhm. Hast du das gehört?
Mhm.
Weißt du, wer das ist?
Mhm.
Tarek von KIZ.
Na, okay.
Nächstes Hidden Feature quasi hier.
Boah.
Und später singt er dann auch verdient im Hintergrund mit so einer leichten Psycho-Stimme. Genau, also okay. Wieder ein weiteres Feature mit drauf. Und ja, was Gloria, erleidet dann ja ein Schicksal am Ende, er verdrängt sie. Und was dann mit den Leuten passiert, darum geht's dann in dem nächsten Song. Also wir sehen, es baut wieder aufeinander auf.
Ja.
Und zwar ist das Liebe lebt, der musikalisch, glaube ich, wieder ein bisschen mehr pleasing ist für den Zuhörer und nicht so Haare raufend aufbrausend wie Gloria. Und auch mit 2 Minuten, wie lang ist der? 2:33, wieder so ein aktuelle Lauflänge von Songs halt darstellt. Also wieder ein bisschen kürzer, wieder ein bisschen, dass der Zuschauer so eine kleine Verschnaufpause hat. So nach dem Motto so, hey, du hast Loria durchgehalten, du bist noch da, beeindruckend, hier hast du deinen Keks. So klingt für mich dieser Song.
Hier kommt die Kontor Deep House Rap Nummer für dich. Hast du die Writer dir angeguckt bei dem Song Liebe lebt?
Die Writer von dem Song Liebe lebt.
Wer da alles mitgeschrieben
bei
hat?
Jasmin Jopez und Tour.
Also Jasmin Shakeri.
Shakeri, genau. Das
die ist seit vielen Jahren, die hängt, glaube ich, war früher immer zusammen mit den Beethovens, falls ihr die noch was sagen.
Name habe ich die mal haben, gehört, aber.
Boah, ich weiß es, die haben viel produziert, viel im Umkreis damals von Sido und sowas. Ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht auch meinen Blog und sowas produziert haben. Ich glaube, es sind die meinen Blog-Produzenten.
Also
sie
auf jeden Fall stehen hier in ihren Credits Echo Fresh mit drin. Sie hat sehr viel für ein Awesome-Album.
Jasmin Shakeri ist super viel unterwegs.
Für ein Awesome-Album hat sie sehr viel gemacht und so, aber ja.
Ja, also Jasmin Shakeri ist professionelle Songwriterin, ist, glaube ich, von Udo Lindenberg über Hip-Hop-Leute und sowas überall mit drin. Also die macht viele Songwritings. Das ganze Songwriting-Team sieht mir so ein bisschen aus wie so ein Songwriting-Camp, die regelmäßig von den Plattenfirmen gemacht werden, wo dann verschiedene Produzenten und Songwriter zusammengebracht werden. Also Jasmin Shakeri als Songwriterin ist dabei. Dann kommt Joachim Piel, das ist Sir Jay, der sagt dir was. Mhm. Das ist der Tontechniker von Savage, glaube ich. Ne? Der mischt auf jeden Fall alle Savage-Sachen und macht, glaube ich, auch diverse Beats für den. Dann DJ Lopez, kannte ich nicht. Hat aber auch einige Sachen schon produziert, unter anderem auch mit den Jugglers in letzter Zeit gearbeitet. Was uns zum vierten bringt, das ist Martin Willumite und das ist einer der Jugglers. Also das heißt, da haben Sir Jay, einer der Jugglers, Jasmin Shakeri und Jonas Lang zusammen mit Tour gearbeitet und da so eine richtig poppige Nummer draus gemacht mit 110 BPM. Ein bisschen langsamer als die anderen Sachen, trotzdem Abtempo-Feeling da, ganz klassische Akkorde mit E-Moll, D-Dur, H-Moll, C-Dur, dann über ein D zurückgesprungen, alles mit dem Bass gespielt. Ist ein super cooler Bass, klingt irgendwie echt, klingt sehr druckvoll. Ich find's super cool poppig, mir machen ja solche Nummern Spaß, irgendwie da kommt gute Laune drauf. Dann gibt's immer wieder so einen etwas verschobenen Break, das ist ein Wechsel auf H-Moll, A-Dur und dann E-Moll. Dann kommt so ein kurzer, geiler Part mit dem Oh nein, oh nein zum Mitsingen. Da sehe ich schon so die Handys angehen. Früher waren es die Feuerzeuge, heute gehen die Handys an. Zumindest gehen die Arme da hoch bei dem Part. Und dann finde ich die Hook, finde ich so, dieses, das ist ein englisches Sample, glaube ich, ne? Auf H-Moll, E-Moll, D-Dur, H-Moll. Das finde ich so ein bisschen komisch. Dieses Sample, was da kommt, so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe nicht richtig verstanden, was es sagt. Ich fand's jetzt, also das war mal so eine der Sachen, die ich nicht so gefeiert habe jetzt auf dem Album bis jetzt. Fand ich ein bisschen komisch. Und was ich auch ein bisschen komisch finde, das war so ein bisschen cold-hearted, fand ich. Wenn es wieder zurück in den Verse geht nach dem ersten Refrain, klingt das wie dran gepastet. Als hätte da jemand die Schere genommen, so einfach das Instrumental wieder dran geschnitten und einfach wieder auf neu gestartet. Weil da so ein bisschen ist kein Tonartwechsel, aber da wechseln so die Akkordmuster wieder.
Ja, es ist definitiv nicht mein Lieblingssong von dem Album. Dafür ist er mir einfach ein bisschen zu kurz und zu platt, fast schon. Aber er passt halt sehr, sehr gut thematisch in die Situation, weil er sagt, Loria vergesse ich so ein bisschen und versuche sie rauszupacken. Und bei Liebe lebt geht es um eine verblichene Erinnerung quasi oder eine Lebensphase oder eine Person oder eine Beziehung oder was auch immer, mit der man abgeschlossen hat. Und dann sagt man einfach so, ey, das ist wie so ein leeres Haus, aus dem ich ausgezogen bin, da hängen noch die zwei, drei Sachen, die ich da lassen wollte. Manchmal komme ich zurück und schaue mir es nochmal an, aber im Endeffekt habe ich da jetzt keine Beziehung mehr zu und heißt, Liebe lebt dort für mich nicht mehr. Also für mich hat das jetzt nicht mehr so die Riesenbedeutung. Und das ist ja ein Schicksal, das er quasi mit Loria verbinden konnte und ja, somit ein Song, der sehr, sehr gut an diese Sache jetzt habe ich das Wort. Jetzt, ihr wisst, was ich meine.
Anknüpft?
Anknüpft, richtig. Das meinte ich. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, ja, genau. Das würde ich sagen, kann man so sagen. Der Song ist kurz. Wir reden nur kurz drüber. Weil das, was jetzt kommt,
ist dann das Gegenteil von Liebe lebt.
Weil, ja, genau. Wie gesagt, das war eine kurze Verschnaufpause. Weil jetzt wird's richtig schlimm. Und zwar kommt jetzt Vater. Und Vater war die zweite Single-Auskopplung von dem Album. Und als ich die das erste Mal gehört habe, habe ich die noch mit dem Video gesehen. Und ich war halt wirklich erstmal so, what the fuck, was war das?
Ich habe ein bisschen geweint fast, ne? Aber darf ich ja nicht erzählen, ne? Aber es war schon extrem traurig.
Also ja, ich hatte auch einen brutalen Kloß im Hals und saß da auch erstmal und musste es dann nochmal gucken und hatte echt Tränen in den Augen, wirklich. Weil in diesem Song, ich fange jetzt einfach mal wieder an, ja, beschreibt er die Beziehung zu seinem Vater und vor allen Dingen dessen letzte Monate. Also sein Vater ist halt gestorben vor wahrscheinlich gar nicht allzu langer Zeit. Wann genau ist es? Geht uns natürlich nichts an. Aber es ist auf jeden Fall in der Produktionsphase dieses Albums quasi entstanden. Und er meinte auch in einem Interview, dass er diesen Song relativ bald darauf schon geschrieben hat. Also bald nachdem das passiert ist. Und so klingt dieser Song auch, weil dieser Song beschreibt einfach eiskalt, was da passiert ist. So, es wird nicht viel
über
Emotionen geredet, genau. Sondern er ist einfach wie so ein, als ob er einfach einen Bericht schreibt darüber. Ja, ja, ja. Und die Emotionen kommen halt von ganz alleine. Und er rappt auch immer so ganz leicht erzählerisch neben dem Beat so, und weil er sagt im Song ja auch in einer Stelle so, ich habe Kopf für gar nichts, nicht mal mehr für Musik, und das drückt dieser Track halt auch irgendwie aus. So, er ist nicht wirklich musikalisch, sondern halt mehr so, ja, relativ trocken, aber dann trotzdem brutals emotional, weil es bei dem Hörer einfach viel auslöst. Und dazu kommen dann noch ein paar Field Recordings, die er mit eingebaut hat, was Tour ja sowieso relativ häufig macht. Sehr viel Natürliches baut er damit ein, wie du auch schon mehrfach erwähnt hast. Hier beispielsweise samplet er ein Beatmungsgerät, was sein Vater wahrscheinlich tragen musste. Und zwischenzeitlich kommt auch mal ein Flugzeug rein, wenn er dann über einen Flug redet, was diesen Berichtcharakter und diese reportagemäßige Form des Songs ein bisschen unterstreicht. Heißt, er sitzt gerade am Krankenbett und erzählt, was passiert. Und deswegen hören wir dieses Beatmungsgerät nebenher. Und ja, das hat mich wahnsinnig tief in diesen Song reingezogen.
Ja, der Song ist unglaublich berührend, finde ich. Also da hat Tour es wirklich geschafft, dieses jemanden begleiten beim Sterben, dieses mitkriegen, wenn ein wichtiger Mensch im Leben sterbt.
Ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut.
Also er löst unglaublich viele Emotionen aus und er hat auch einen sehr schönen Stil, wie er diese ganzen Sachen sehr nüchtern und trotzdem sehr detailverliebt beschreibt. Ne? Wie der
so
Vater,
eine schöne Sprache halt auch.
Ja, es ist
so.
Eine schöne Sprache. Es ist super detailreich, wie er die Sachen, der muss sich hinsetzen, der Vater. Und
jetzt nicht unbedingt detailreich, aber halt exakt auf den Punkt so.
Das sind so viele.
Es sind so ganz kleine Details drin, die halt wirklich, also es ist nicht so, dass er jetzt jedes Detail beschreibt, aber man hat sofort das Bild im Kopf.
Man kriegt die genau, also natürlich beschreibt er nicht jedes Detail, wie er im Zimmer war und wie der Himmel gerade aussah, aber es sind so viele Details, dass man sich genau in diese Lage reinversetzen kann. Man versteht den Ablauf, wie seine Tage waren, plötzlich mit dem Sperrgepäck dieses Bild, ne, dass sein Herz ist Sperrgepäck oder irgendwas kommt da drin vor.
Ja, Flug 1708 Tegel nach Stuttgart, mein Herz ist Sperrgepäck, wie viel ist die Nutzlast?
Ja, also das sind tolle Bilder und immer wieder so viele Punkte, dass man die Geschichte sehr gut verstehen kann, sich sehr gut reinversetzen kann. Ich finde es musikalisch sehr interessant, dass er den größten Teil des Songs einfach nur auf A-Moll hängen bleibt, also auf einem Akkord. Das ist so ein bisschen wie du es eben gesagt hast, da ist kein Schnickschnack, das ist irgendwie nicht so musikalisch, obwohl es natürlich super musikalisch ist, aber es bleibt halt so schwebend auf einem Ton hängen und man kann sich wirklich komplett auf diese Geschichte einlassen. Später passieren dann noch was, da kommen super tolle Orchestereinwürfe zu den Mitwritern von Tour, habe ich zwei Leute gefunden, das sind Jens Hecht und Mike aber es ist noch ein E. K-E-K-E-N-J.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist das ein mega Streicherprofi. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und der macht ultra viele String Arrangement, also ein Vollprofi. Hat er sich super gute Leute geholt, auch wieder tolle Orchestereinwürfe, richtig dramatisch, richtig großartig, wie das hinten rauskommt dann. Und es ist einfach eine todtraurige Geschichte, wo auch jeder im Leben seine Erfahrung hat oder auf jeden Fall irgendwann mal machen muss, ne?
Ja, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich dieses Album durchhöre, skippe ich diesen Song meistens, weil er mir dann einfach in der Situation zu hart ist.
Beim Analysieren habe ich mir auch nur den Anfang angehört, wo noch nicht so viel geredet wird.
Also es ist wirklich so, dieser Song, den muss man wirklich aktiv hören und den muss man aber auch ganz bewusst hören. Und da in Verbindung dazu finde ich das Musikvideo nämlich auch ziemlich geil, weil er da so halb blass um ihn herum halt quasi das Zimmer seines Vaters leergeräumt wird, während er da halt sitzt und alles passieren lässt. Weil er halt einfach nicht eingreifen kann. Und das visualisiert es halt auch brutal gut. Und am allerstärksten finde ich eigentlich so die Szene kurz vor Part 5, wo dann irgendwie er am Sterbebett seines Vaters sitzt und dann so der Tod kommt, nicht traurig, nur pragmatisch. Dann kommt eine lange Pause, gefühlt zu lang. Und ganz plötzlich brüllt er so in diese Pause rein, jetzt gerade stirbt mein Vater. Und dann wird's richtig unharmonisch, also zumindest sein Rap zu der Musik, wo er dann sagt, ich höre, wie er ausatmet, als ob er einen schweren Satz gesagt hätte, dann gar nichts, ich renne ins Bad hinüber, hole Mama, zwei letzte Atemzüge und so weiter, wo er den Sterbeprozess halt quasi beschreibt, was wirklich alles so außer Plan läuft gefühlt, sein Flow läuft nicht mehr flüssig. Und da merkt man dann sehr, sehr gut umgesetzt, wie der emotionale Moment dann sein muss. Und ja, also es lässt mich halt daran denken, so ich hatte den großen Vorteil, dass ich bisher noch niemanden, der so nah ist, also weder Oma, Opa noch Vater, Mutter verloren habe. Klopf, 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 dass es so bleibt, ne? Und aber trotzdem kann ich mich da vollkommen reinversetzen und habe wahnsinnig viel Angst,
Tod ist,
wenn das passiert.
Und
ich vermute, dass dieser Song mich wirklich begleiten wird, sobald das passiert. Und ich glaube, dass dieser Song tatsächlich vielen Leuten viel geben kann, wenn sie das erleben, weil sie einfach merken, so man ist nicht allein mit der Situation, sondern es gibt halt viele Leute, so die das auch haben und
ja, das ist
wie
so,
er es beschreibt,
so
ist halt
unpathetisch daran gegangen,
genau.
Und das macht es irgendwie so ganz groß, dass er da gar keinen Pathos, er erzählt gar nicht, wie toll sein, doch macht er auch, wie toll der Vater
ja,
war,
der
das
Song
blitzt
endet
so
darauf.
Durch.
Der Song endet darauf, so wo er sagt dann, für die Zeit, die wir zusammen hatten, für die bedingungslose Liebe, auch wenn ich sie nicht immer verdiene, dankbar für alles, was er war und noch ist, mein Vater und ich. Und darauf endet der Song dann. Ja,
also ganz groß.
Also wirklich krasse Nummer. Für mich auf jeden Fall einer der Songs des Jahres, würde ich sagen, jetzt schon. Obwohl er ist im letzten Jahr im Dezember rausgekommen. Aber selbst da, es ist schwer, das Ding wirklich einzuordnen. Und jetzt habe ich doch mehr erzählt über den Song, als ich eigentlich wollte, aber wirklich krasses Ding.
Da ist man doch ziemlich glücklich, wenn Tiefblau wieder losgeht.
Ja, lass uns jetzt aber nochmal ganz kurz da bleiben, weil ich hatte ja schon was angekündigt. Und zwar ist das der letzte Song der zweiten Phase des Albums.
Ja.
Welche Farbe würdest du dieser Phase von Wem mache ich was vor, Gloria, Liebe lebt und Vater geben?
Boah.
Nachdem die erste halt grau war, nach dem Album. Welche Farbe ist das?
Ist schon irgendwie dunkel, ne? Keine Ahnung. Eine Farbe? Ein dunkles Rot.
Sehr, sehr interessant. Also bei Backspin, wie gesagt, ich habe die beiden Podcasts zu dem Album gehört. Einmal wo mit Tour das Interview zwischen Kevin Backspin und Tour und der Podcast, den die über das Album gemacht haben, als Album des Monats. Und sehr, sehr interessant, Nico Backspin und der andere Kollege darin sitzen, sagen nämlich auch rot, dunkelrot.
Ja.
Und ich halte es da eher mit Kevin Backspin, der selber sagt, es wäre für ihn schwarz.
Ja, das
aber
wegen Liebe lebt, geht für mich schwarz nicht.
Ja, aber Liebe lebt
schwarz,
ist ja
keine Farbe.
Grau so gesehen auch nicht.
Ja, okay.
Das sind alles Belichtungsstufen.
Das müssen wir ihm dann halt noch sagen.
Recht.
Ne?
Aber in Tuas Welt existieren keine Farben. Bei ihm ist alles schwarz-weiß. Von daher schwarz-weiß und grau.
Ja, okay.
Graustufen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, ja, aber dunkles Rot passt für mich halt auch wirklich gut. Aber Liebe lebt ist ja auch so, weißt du, Liebe lebt hier nicht mehr.
Aber
Liebe, das ist halt vorbei, so es ist beendet. So, das ist ein toter Fleck im Leben quasi. Es ist jetzt auch nicht positiv.
Ja,
aber also es ist auf jeden Fall,
ja, okay,
worauf
ja.
man sich auf jeden Fall, also dunkelrot ist definitiv auch eine super Antwort. So, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Tiefpunkt des Albums gewesen. Vater und dieser Part. Und dazu passt jetzt nämlich sehr, sehr gut der nächste Track, Tiefblau.
Und
weil in der Song fängt direkt an mit Wir steigen auf. Und das ist etwas, was, glaube ich, der Hörer wirklich gebraucht hat, diesen Song, nach dem Vater-Track.
Also es ist mehrschichtig irgendwie, ne? Also Wir steigen auf, hebt die Laune des Zuschauers. Es ist auch, weiß nicht, wie spirituell der Mann denkt, aber es ist natürlich auch die Seele des Vaters, die irgendwo hinsteigt, ne? Was ich musikalisch jetzt total spannend fand, ist, dass der Track vorher in A-Moll war und wir mit Tiefblau plötzlich auf A-Dur hängen. Also er switcht von Moll auf Dur jetzt.
Ja, das passt sehr, sehr gut.
Ja, passt sehr, sehr gut, ja.
Ja,
es
also
ist wirklich so ein thematisches Album, wo man wirklich, ja, du hattest mir
es
gesagt,
ist ein
hör
verkopftes
auf,
Konzeptalbum.
Ist
ich hab
Konzept
gesagt,
hörst durch,
ohne
ne?
was zu machen.
Und das muss man wirklich, weil es baut wirklich eins auf dem anderen immer weiter auf.
Ja, ich habe das Album das erste Mal gehört, ohne Handy, ohne Computer, im Studio nebenan, was ein sehr, sehr gut vermessener, soundtechnisch vermessener Raum mit guten Boxen ist. Also wahrscheinlich der beste Ort, um so ein musikalisches Album zu hören. Und es hat mich so tief in seinen Bann gezogen, dieses Album, rein musikalisch allein schon. Es ist der Wahnsinn. Und ich würde auch jedem empfehlen, wenn man es das erste Mal jetzt noch hören kann oder es insgesamt noch nicht so gehört hat, einfach mal alles weglegen und wirklich ganz aktiv der Musik folgen. Was machen Leute heutzutage sehr, sehr selten nur noch. Viel zu selten eigentlich, weil Musik, hab ich letztens mit einer Freundin noch drüber geredet, Musik ist gefühlt nicht mehr genug. Also es passiert nicht genug. Man muss daneben FIFA zocken oder auf dem Handy rumdaddeln oder noch Instagram-Fotos schießen oder so, weil Musik ein Beiwerk geworden ist. Und das ist ein Album, was, finde ich, wieder schön so ein bisschen appelliert an das Hinsetzen, sich wirklich Zeit nehmen dafür, auf einer guten Anlage oder auf guten Kopfhörern das Ganze anmachen und einfach mal geschehen lassen. Und ich finde, dass das Album das ein bisschen propagiert und das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr richtig, weil es halt Musik feiert, dieses Album. Und das finde ich geil. Und das zeigt auch wieder dieser Song, um wieder auf Tiefblau zurückzukommen.
Also der Song ist auf jeden Fall experimentell, hatte ich das Gefühl. Das ist so ein experimenteller A-Bass. Und dann habe ich mir die Produzenten oder die Produzent ist ja wieder Tour, aber die Co-Writer von Tour angeguckt. Und da komme ich auf Christian Prommer und Windges,
keine Ahnung, Windges, das D ist stumm ist.
Ist da ein D drin? Ich habe nur Windges hier stehen.
Hier steht Windges.
Okay, ja, dann wirst du recht haben. Hast du was zu denen gefunden? Hast du mal geguckt?
Nee, habe ich nicht.
Also ich habe mal geguckt, Christian Prommer scheint, der ist schon ältere Generation, der hat Trübi Trio gemacht.
Der sagt mir jetzt nichts.
Ja, ist auch schon was her, ist auch so ein bisschen so progressive. Ist es Progressive Rock, so Krautrock? Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, ich kannte nur den Kruder Dorfmeister Remix von Donau Dampfschifffahrt, irgendwas. Die haben so, es ist relativ abgedreht, was die machen. Ja. Und Lamba Windges ist, kommt aus der experimentellen Ecke. Ich habe nur gesehen, der hat an der SAE absolviert irgendwann und macht experimentelle elektronische Musik. Und das passt eigentlich sehr, sehr gut zu dem, oder das macht Sinn, dass der Song so experimentell und so, ja, elektronisch verrückt klingt eigentlich, ne? Und das Ganze nur auf einem Ton auch wieder, A-Dur. Ja, tolles Soundscape gebaut, richtig aufwendige Soundwelten.
Ja, es ist quasi kein richtiger Track, sondern es ist mehr so ein Soundtrack zu einem Bild, was wir im Kopf aufbauen können. Und zwar, wie er sagt, wir steigen auf wie Luft im Wasser. Und das setzt dieses Setting. Und für mich ist dieser Track halt tatsächlich so, man kann sich darin verlieren und denkt, man würde gerade wirklich schwimmen. Und das macht dieser Song sehr, sehr klar mit so, ich weiß nicht, ob es echte Wassertropfen sind oder vom Synth erzeugte Wassertropfen, aber da kommen dann Wassertropfen rein. Und diese, wenn er sagt, wir steigen auf, dann kommt da so ein hoher Synthi, der dann hochgeht halt.
Arpeggio.
Und genau, Arpeggio macht. Und später wobbelt dann der Bass einen so richtig nach oben hoch. Und es ist halt alles aufsteigend in diesem Track. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, bitte. Aber es ist, alles deutet in die Richtung hoch. Und das ist auch die Richtung, die dieses Album in dem Punkt nimmt. Weil wir waren ja bei Vater ziemlich doll am Tiefpunkt und steigen jetzt wieder hoch. Und wie er dann auch sagt, es geht von selbst, wir steigen auf. Und das halt gesungen auch komplett in einer, finde ich, ganz, ganz coolen Gesangsstimmen-Atmosphäre mit verschiedenen Vocals noch dahinter, die dann so ein leichtes im Chor singen und so. Ja, ein sehr beruhigender Track, ein sehr, sehr entspannender Track und ein Track, der einen so ein bisschen wieder abholt, würde ich sagen. Aber eine wunderschöne Soundcollage baut.
Ja, wirklich so eine Collage, ne? Da hat wirklich jemand einen coolen Soundscape gebaut.
Ich würde sagen, das ist halt wirklich so ein Albentrack. Also das ist so ein Track, der würde auf einem Mixtape nicht funktionieren. Das ist so ein Ding, was, das baut man eventuell, um was auszuprobieren, aber wahrscheinlich baut man es eher, um wirklich eine Wirkung zu haben hinter einem anderen Song. Also ich finde nicht, dass man den Song nicht alleine hören kann, aber es ist so ein Song, der würde alleine nicht rauskommen. Er funktioniert in einem Kontext.
Er macht im Kontext schon deutlich mehr Sinn.
Ja, also wenn du den jetzt jemandem einfach so nur vorspielst, wird es denken so, okay, weird. Aber wenn du halt so diesen Kontext hast, so aus diesem Vater raus, dann bist du, glaube ich, relativ froh, sowas zu hören, was so ein bisschen erfrischend ist, wieder ein bisschen musikalischer, wieder halt, ja, krass produziert, so, weiß ich nicht. Also ich find's eine sehr, sehr passend platzierte Nummer. Wie ich schon gesagt habe, Alben bitte das erste Mal nicht auf Shuffle hören, weil es macht meistens Sinn, wie die Sachen angeordnet sind. Das ist der große Unterschied zwischen einem Album und einem Mixtape.
Ja, hier macht es deutlich Sinn. Was uns auch irgendwie zu bedingungslos schon wieder führt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Weil wenn man völlig aufgelöst nach oben schwimmt und quasi keine Grenzen oder sonst was, was einen hält, noch kennt,
dann mündet das in bedingungslose Liebe.
Dann ist es bedingungslose Liebe, ne?
Ja, wo es dann darum geht, so Tour ist auch vor kurzem Vater geworden. Und da geht es natürlich auch so ein bisschen um dieses bedingungslose Lieben vom Kind und das bedingungslos geliebt werden von dem Kind zurück. Und natürlich auch mit dem Partner und den Eltern und Familie und einfach Leute, an denen man sich festhalten kann, die einem die Liebe schenken, ohne dass man was dafür tun muss, was manchmal wahrscheinlich sehr, sehr gut tut, daran festzuhalten. Und ja, sag du erstmal und ich habe danach noch ein bisschen was zu dem Song zu sagen.
Du hast danach noch was zu sagen. Also für,
ja, es ist das einzig richtige Feature auf diesem Album.
Ja, daher. Genau, das fand ich nämlich auch, diese Katzka.
Das ist eine ukrainische Truppe. Das
ist eine ukrainische Truppe, die jetzt gerade einen aktuellen Feature mit Rehab haben.
Die sind auch ziemlich groß insgesamt. Sie haben auf YouTube ein Video, ich will mir jetzt nicht rausnehmen, versuchen das auszusprechen. Ukraine hat ja erstaunlicherweise auch eine ganz andere Schriftart, das kann man überhaupt nicht lesen. Auf jeden Fall haben sie ein Video mit 180 Millionen Aufrufen, also das sind definitiv keine kleinen.
Ja, also sie haben jetzt gerade ein Feature mit Rehab. Rehab, sagt dir was? Ist ein sehr erfolgreicher EDM-DJ.
Ah, okay. Ja, also das sind schon Namen. Krass, dass der auf jeden Fall die als Feature bewegen konnte.
Ist für mich wieder klassischer Techno-Synth, also wieder so ein klassischer Techno-Sound. Ich könnte mir den ganzen Track vom Vibe, vom Inhalt auch sehr gut so bei einer After-Hour vorstellen. Das ist auch so genau das Thema, also es ist so ein bisschen so ein After-Hour-Sound für mich und auch dieses bedingungslose Liebe, ich gebe mich allem hin und sowas, ist schon ein Thema. Ja, für die frühen Morgenstunden, wenn man durchgefeiert hat. Strophe hängt nur auf Fis-Moll oder ist in Fis-Moll und der Refrain wechselt dann in E-Moll, H-Moll. Nichts weiter Aufregendes, aber auch wieder ein sehr cooles Soundscape. Wie gesagt, erinnert mich an so eine klassische Nummer, die man morgens um 8 schön verstrahlt, wenn die Sonne aufgeht, irgendwo hören kann, wenn es einem richtig gut geht.
Ja, passt ziemlich gut. Er geht auf dem Album so ein bisschen halt auch zurück, weil es ist halt, wie gesagt, ein ukrainisches Feature mit drauf. Und hat ja selber auch ukrainische Wurzeln, wie er auch Vater ja auch angedeutet hat. Heißt, er nimmt so ein bisschen sein Ursprungsland mit rein, was ja irgendwo auch von ihm wahrscheinlich eine bedingungslose und unbegründete Liebe abkriegt. Weil er ist da ja weder aufgewachsen noch irgendwie. Und trotzdem ist das sein Zufluchtsort vielleicht ein bisschen. Weil in Gloria flüchtet er ja auch dorthin und auch deswegen sehr, sehr interessant, dass er da tatsächlich sich traut, ein ukrainisches Feature mit draufzunehmen. Sind natürlich keine No-Names in der Ukraine so, ne? Aber es ist halt brutal, einfach mal in so einen Song rein, eine Bridge reinzupacken, die komplett auf Ukrainisch ist, wo niemand ein Wort versteht und selbst wenn man den Google-Übersetzer anwirft, was ich jetzt mal gemacht habe, sagt sie im Endeffekt nur, kühle, wenn ich nicht habe, kühle, auch wenn er traurig ist, was weiß ich, so kühle und als die Sonne unterging. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass der Google-Übersetzer da auch nicht reingeschissen hat, aber es ist ein bisschen weird. Und
ich finde es auch ganz mutig, dass er so eine Kollaboration mit einem
EDM-Act,
das ist eher ein EDM-Act als ein Techno-Act.
Ja, ist auch ein sehr passender, also ich finde, das Pop-EDM. Ist eine wunderschöne, wunderschöne weibliche Vocals, die da einsingen. Und ein schöner, schwebender Sound, den diese Stimme von der Frau hat. Ne? So, weißt du ungefähr, was ich meine? So, ja. Sie singt ja auch das Intro rein und ja, es ist ein, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr leichter, sehr, sehr befriedigender Song, den man dann sich gut geben kann. Gut. Gehen wir weiter zu Dana.
Der Song ist 124 BPM schnell in Cis-Moll. Die Akkorde sind, was interessant ist, startet auf Dur. E-Dur, H-Dur, Cis-Moll. Eine sehr schön gesungene Hook. Auch hier wieder könnte ich mir vorstellen, dass Kontor die als Deep House mit deepen Texten verkaufen könnte. So ein Vocal-Stutter ist drauf, was ich auch mehr so in Tropical Deep House verordnen würde als in eine normale Hip-Hop-Nummer, gefällt mir sehr gut. Die Produzenten der Nummer oder die Co-Writer der Nummer kennen wir schon wieder. Das ist Sir Jay, DJ Lopez und Martin Willumite, einer der Junglers.
Und du kannst dir vorstellen, wer die Geige gespielt hat.
Geige hat auch wieder
Vanya gespielt.
Genau. Also so ein bewährtes Team, super guter Sound. Und so ein sehr weicher, sehr unaufdringlicher Sound, so sehr zurückhaltend. Also das ganze Album zieht sich so eine ganz eigene, warme, weiche Ästhetik durch. Das ist schon sehr gut gemacht.
Ja, auf Dana sind auch wieder additional Vocals mit drauf, und zwar von Kars und Max Herre. Und Vanya singt natürlich auch ein bisschen was. Aber wo genau die sind, weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt noch nicht rausgehört. Ich habe das nur auf Genius gelesen, deswegen. Also und der Song, also für ihn, ich hatte selber nicht so ganz gewusst, wie ich den einzuordnen habe, aber er hat, glücklicherweise hat Tour auf seiner Facebook-Seite ein Q&A zu diesem Album gemacht, nicht ein Q&A, was laber ich, ein Track by Track, und da sagt er selber, dass der Song für ihn so ein bisschen ja, so Fernweh personalisiert. Also für ihn ist das so ein Fernwehgefühl, einfach rauszuwollen, und er versucht das so ein bisschen mit sich auszuhandeln, warum man das macht und wie das funktioniert, und personalisiert das Ganze als Dana in seinem Kopf, genau.
Habe ich nämlich nicht verstanden, was Dana heißt.
Dana ist seine personalisierte Form des Fernwehs.
Okay.
Wo er dann halt auch hier, das ist der älteste Kampf, den ich führe, was tue ich das, für wen bleibe ich stehen, Dana, Dana, das ist der weiteste Weg, den ich gehe, und ich gehe und ich gehe und ich gehe. Wo man dann einfach so ein bisschen merkt, so, ich weiß nicht warum, so, du bist doch selbst nicht so frei, geh wohin du willst, dir ist die Welt zu klein, Dana, Dana, kommst an dir selbst nicht vorbei. Und das ist halt so eine, ja, würde ich sagen, eine Diskussion mit sich selber quasi über dieses Thema. Aber mehr Antworten kann ich dir nicht geben, und er sagt ja auch am Ende, ist keine Antwort. Dana, was ganz gut das beendet, weil wir gehen jetzt zu Wenn ich gehen muss, über was ein sehr spiritueller Song ist und aus dem Album einen schön an der Hand rausführt, weil nach dieser ganzen Verwirrtheit bekommen wir im dritten Part, also nach Tiefblau, Bedingungslos, Dana und jetzt Wenn ich gehen muss, einen sehr hellen Sound, einen sehr lebensbejahenden Sound oder und halt auch allgemein an sehr, sehr lebensbejahende und positive Themen eher wieder. Und hier geht es so ein bisschen an sich selber in Erinnerung halten. Also so selber den Leuten zu sagen, so selbst wenn ich gehe, also selbst wenn ich sterbe oder was auch immer, wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgelöst durch den Tod seines Vaters und so weiter, ich will euch in Erinnerung bleiben und ich will, dass ihr wisst, dass ich immer noch da war und immer noch da bin für euch in euren Herzen, wie auch immer. Bisschen spirituell, aber irgendwie auch sehr ehrlich und sehr schön über einem Gitarrengeschrumsel von Tristan Brusch. Geht er da schön raus aus dem Ding. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Und deswegen kannst du jetzt den Song analysieren und dann zu deinem Albumfazit kommen.
Ja, gerne. Also, das Ganze ist 137 BPM schnell, aber das fällt hier nicht auf, dass das die Geschwindigkeit hat oder langsam. Spanische Folge ist das. Das ist eine ganz klassische Abfolge von Akkorden. Das ist
hatten wir letztes Mal schon, ne?
Hatten wir das?
Bei Use You, glaube ich.
Kann sein, dass wir es schon hatten. Also die kommt immer wieder, die ist sehr gerne, sehr häufig verwendet. Fis-Moll, E-Dur, D-Dur, Cis-Dur. Ist aber hier sehr raffiniert gemacht mit chromatischer Basslinie. Ich weiß nicht, ob ich da alles richtig gehört habe, aber diese vier Akkorde sind halt grundsätzlich da, werden aber mit so, führt da chromatisch mit einer chromatischen Basslinie drunter her. Das macht das Ganze so ein bisschen verschoben. Tristan Brusch habe ich jetzt dadurch kennengelernt, einen Singer-Songwriter oder einen Künstler aus Gelsenkirchen.
Den kann ich schon was länger, weil der bei Fat Tony und Mine und im Game um so ein bisschen mitschwimmt. Und
mega nice, ich bin Fan von cool Trümmer ist. Und Zuckerwatte. Habe ich mir jetzt beide bei YouTube reingezogen.
Ja, den würde ich in so eine ähnliche Schiene wie Faber tun. Und finde die beide sehr, sehr geil. Faber ist ein Schweizer Singer-Songwriter.
Der ist on fleek.
Beides sehr, sehr modern, aber also sehr moderner Singer-Songwriter-Style, so ein bisschen an Mike Huntright-mäßig vielleicht auch. Aber sehr, sehr tiefgründig und irgendwie ehrlich.
Ja, super cool.
Passt deswegen sehr gut auf dieses Album.
Mein Fazit zum Album. Ich bin dem Ganzen so ein bisschen, ich bin ein bisschen kritisch mit der ganzen Sache gestartet. Ich wusste nicht genau, Tour, habe ich mich jetzt nie so drum gekümmert. Komme aber jetzt zu dem Schluss, dass es ein sehr, sehr aufwendiges, sehr gut zusammenhängendes Album ist. Also man kann da wirklich eintauchen, man muss sich die Zeit nehmen. Es geht nicht, dass man einfach nur einen Song hört und sagt, ah, das ist die Single. Weil selbst die Single, die auf Spotify so ein bisschen mehr gehört wird, was man deutlich sieht, ist nicht so einfach, dass man sie einfach mal so anmacht und so nebenbei hört. Das ist, zwingt einen wirklich, sich hinzusetzen, sich mit dem Album zu beschäftigen. Nachdem ich das gemacht habe, muss ich sagen, ich bin echt überzeugt von Tour als Künstler, der hat das wirklich toll gemacht, tolle Texte, sehr berührend, ob jetzt mit Verlusten oder einfach zu bestimmten Lebenseinstellungen, wirklich toll textlich, musikalisch super interessant durch die vielen Streichereinsätze und die ganzen organischen Sounds, die er mit reinbringt, auch die Crossover-Projekte mit vielen elektronischen Künstlern machen das super spannend. Ich bin sehr gespannt, ob er damit vielleicht auch so einen kleinen Trend einleitet, dass Deutschrap jetzt auch demnächst elektronischer und gefühlvoller wird und die Leute noch ein bisschen mehr singen und freier arbeiten können. Ja, vielleicht ist das Vorbild der Vorbilder hier wieder Vorbild demnächst.
Genau, er ist so ein bisschen Guru und viele Hip-Hopper sagen ja auch, dass Grau für sie ein wichtiges Album ist. Also ist wie Dendemann so ein bisschen der Lieblingsrapper deiner Lieblingsrapper und ein großes Szenevorbild und vielleicht, wenn dieses Album wirklich gut funktioniert, und ich meine, Platz 6 ist ein Statement, dass so eine verkopfte Musik da so weit hochgeht, es kann schon sein, dass es so ein bisschen ein Anstoß ist in eine Richtung, die ich als durchaus positiv bewerten würde. und die ich gern sehen würde. Und ich finde, das Album ist ein Werk. So, es ist wirklich nicht so dahingeklatscht, sondern man merkt, da hat sich jemand 3 Jahre wirklich eingeschlossen und dran gearbeitet. Und man merkt dem Album an, dass da viel Gedanken, viel Herzblut reingeflossen ist und sehr, sehr viel Arbeit vor allem.
Jeder Song ist ein Werk da. Ja, ist unglaublich, was er da abreißt. Auch immer mit verschiedenen Teilen.
Ja, ich brauche gar nicht so viel zu sagen, weil es kommt von mir ziemlich sicher noch ein Video über ihn und das Konzeptalbum. Und deswegen möchte ich da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Also würde ich sagen, da jetzt unsere Zeit auch aufgebraucht ist, wir kommen zum Schluss. Oder willst du noch was abschließend sagen zu dem Album?
Ich möchte alle unsere Hörer grüßen. Viel Spaß. Einen schönen Tag, Abend oder Mittag, wo ihr auch gerade seid.
Ja, und dann würde ich sagen, gebt euch Tour und ja,
hört das Album raus. Hört es ganz durch.
Kauft es euch auch am besten auch. Musik muss unterstützt werden. Bis dann. Ciao.
Tschö.